begin my message, I think I need to quote to you what Jesus said was the first and the greatest of all commandments.
Zu Beginn meiner Botschaft sollte ich am besten kurz zitieren, was Jesus als das wichtigste aller Gebote bezeichnete. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Vergesst nicht, dass ihr unbedingt auch euren Verstand braucht, um den Herrn zu lieben. Ich sage das, weil ihr heute Abend euren Verstand brauchen werdet, wenn ihr von dem, was ich sage, etwas mitnehmen wollt. Im Laufe meiner Pilgerreise durch verschiedene Phasen und Stadien des Lebens eines Christen kam ich schon mit vielen Leuten zusammen. Bei einer Denomination, die ich nicht nennen möchte, war es ganz allgemein gesprochen so, dass man seinen Verstand getrost im Auto auf dem Parkplatz lassen konnte, sobald man in die Gemeinde kam, weil man ihn in der Gemeinde ohnehin nicht brauchen würde. Gott sei Dank hat sich das inzwischen geändert. Wir befinden uns hier in einer Universität und die jungen Menschen, die hierher kommen, erwarten und sind bereit, ihren Verstand zu gebrauchen, um die Grundlage für ein erfolgreiches Leben zu legen. Und ich sage euch, dass ihr unter anderem auch euren Verstand gebrauchen müsst, wenn ihr erfolgreiche Christen sein wollt. Ihr fragt euch sicher schon, worüber ich sprechen werde, ich ehrlich gesagt auch. Ich sage euch, wie diese Predigt entstand. Vor etwa 5 Jahren las ich 1. und 2. Könige. Darin fiel mir ein Satz auf, der sich etwa 20 Mal wiederholte. Er lautete: Die Opferstätten oder die Höhen bestanden weiter. Und ich dachte, wenn Gott sich die Mühe macht, diese Aussage in seinem Wort so oft zu wiederholen, dann muss es damit etwas auf sich haben. Ich behielt das im Hinterkopf, dass an diesen Höhen oder Opferstätten etwas dran sei, das man näher untersuchen müsste. Ich legte das Thema zu den Akten und da blieb es dann auch. Als ich vor 1 oder 2 Wochen darüber betete, was ich in diesem heutigen Gottesdienst predigen sollte, war ich überrascht, als mich der Herr an dieses Thema wieder erinnerte. Ich hatte den Eindruck, er sagte, es sei nun an der Zeit, sich mit diesen Höhen zu beschäftigen und dem Volk Gottes davon zu erzählen. Und genau das werde ich heute Abend versuchen. Ihr müsst euch nun ein wenig anstrengen und euch in eine Phase der Weltgeschichte zurückversetzen, die weit zurückliegt und in eine Kultur, die ganz anders ist als eure. Ihr müsst versuchen nachzuvollziehen, wie wichtig bestimmte Dinge sind, mit denen wir uns in der westlichen Welt eher selten beschäftigen. Dies gilt natürlich auch für viele andere biblische Dinge. Als die Israeliten das Land betraten, das Gott ihnen verheißen hatte, war es noch im Besitz der Kanaaniter. Die Kanaaniter waren üble Leute und dieses Übel bestand im Wesentlichen darin, dass sie Götzendiener waren. Ich möchte euch sagen, dass dies die schlimmste aller Sünden ist. Jene Sünde, die die katastrophalsten Konsequenzen nach sich zieht. Sie verstößt gegen das erste Gebot. Und entsprechend ihrer Kultur brachten die Kanaaniter damals ihre Götzenanbetung und die grauenhaften Opfer, die damit einhergingen, normalerweise auf diesen sogenannten Höhen dar. Unter anderem opferten sie ihre Kleinkinder einem Gott namens Moloch in einem Ofen. Diese Höhen waren Berge oder Hügel, die sich von der umliegenden Landschaft abhoben, und meistens wuchsen hohe, eindrucksvolle Bäume auf den Hügeln. In den Geschichtsbüchern, wie auch bei den Propheten, liest man deshalb immer und immer wieder die Formulierung: auf jedem hohen Hügel und unter jedem grünen Baum. Und die Assoziation dabei ist immer Götzendienst. Das Entscheidende an dieser Höhe war jedoch, dass sie eigentlich der Ort der Anbetung Gottes war, beziehungsweise die Grundlage dafür bildete. Noch bevor sie das Land betraten, warnte Gott die Israeliten durch Mose in 5. Mose 12 und sagte: Ich will nicht, dass ihr dasselbe tut, wenn ihr in dieses Land kommt. Ich habe einen anderen Plan für euch. Ich werde in einer bestimmten Stadt einen Ort festsetzen, an dem ihr mich anbeten und mir eure Opfer darbringen könnt. Ich möchte nicht, dass ihr das an irgendeiner anderen Stelle tut. Ich lese einen kurzen Auszug aus dem, was Gott durch Mose den Kindern Israels sagte. 5. Mose 12, Abvers 1. Dies sind die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die ihr halten sollt, sie zu tun in dem Land, das der Herr, der Gott deiner Väter, dir gegeben hat, es in Besitz zu nehmen, all die Tage, die ihr auf dem Erdboden lebt. Ihr sollt all die Städten vollständig ausrotten, wo die Nationen, die ihr vertreiben werdet, ihren Göttern gedient haben, auf den hohen Bergen, auf den Hügeln und unter jedem grünen Baum. Und ihr sollt ihre Altäre niederreißen, ihre Gedenksteine zerbrechen, ihre geweihten Pfähle mit Feuer verbrennen und die Bilder ihrer Götter umhauen. Und ihr sollt ihren Namen von jener Stätte ausrotten. Den Herrn, euren Gott, dürft ihr so nicht verehren, sondern ihr sollt die Stätte aufsuchen, die der Herr, euer Gott, aus all euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dort niederzulegen, dass er dort wohne, und dahin sollst du kommen. Und dahin sollt ihr eure Brandopfer bringen und eure Schlachtopfer. Gott sagt, ich werde eine Stätte erwählen, wo ich meinen Namen niederlege und wo ich wohne, und das ist der einzige Ort, wo ich euch gestatte, anzubeten und Opfer zu bringen. Diese Situation hat sich bis heute nicht geändert, auch wenn sich viele dessen nicht bewusst sind. Die Juden beten immer noch an der westlichen Mauer jener bestimmten Stätte an, und näher können sie ja auch nicht kommen, da die eigentliche Stätte von einer muslimischen Moschee belegt ist. Für sie besteht kein Zweifel daran, dass es keinen anderen Ort gibt, an dem sie ihre Opfer darbringen können. Wenn die Juden an die Zukunft denken, geht es für sie nur darum, diese Stätte wieder zu gewinnen, denn solange sie nicht ihnen gehört, können sie dort auch nicht opfern. Vielleicht könnt ihr das nicht nachvollziehen, doch das ist in unserer Zeit ein sehr aktuelles und kontroverses Thema im Nahen Osten. Das ist, wie es scheint, der Brennpunkt der Auseinandersetzungen zwischen Moslems und Juden. Ich wollte euch damit nur zeigen, dass das alles heute noch relevant ist. Wir könnten weiterlesen, doch im Rest dieser Stelle kommt nichts Neues mehr. Wir brauchen deshalb nicht alles zu lesen, nur noch Vers 11, wo es heißt, die Stätte, die der Herr, euer Gott, erwählen wird, seinen Namen dort wohnen zu lassen, dahin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete, eure Brandopfer und eure Schlachtopfer. Das Entscheidende ist also, es sollte einen einzigen Ort geben, an dem Gott seinen Namen wohnen ließ, und danach sollten die Israeliten an keinem anderen Ort mehr anbeten. Wir entnehmen der Bibel, dass sich ein Konflikt durch die Geschichte Israels von der Errichtung der Monarchie bis zur babylonischen Gefangenschaft zieht. Dieser fortwährende Konflikt war, Gott gehorchen und ihn am festgesetzten Ort anbeten oder auf die Höhen zurückgehen. Wir können das nicht im Detail betrachten, bekommen jedoch in 1. Könige 3 einen interessanten Einblick in diese Situation. Wir werden nicht den ganzen Abend in dieser Phase der Geschichte Israels vor etwa 3000 Jahren verharren. All das hat dir und mir etwas Wichtiges zu sagen, doch wenn ich nicht zuerst die Grundlage lege, kann ich daraus auch nicht ableiten, welche Bedeutung das für uns heute hat. Es heißt in 1. Könige 3, 1, und Salomo wurde Schwiegersohn des Pharao, des Königs von Ägypten, und nahm die Tochter des Pharao und brachte sie in die Stadt Davids, bis er den Bau seines Hauses und des Hauses des Herrn, das ist der Tempel, und der Mauer rings um Jerusalem vollendet hatte. Über die Zeit bis zur Fertigstellung des Tempels heißt es dann, jedoch opfere das Volk auf den Höhen, denn bis zu jenen Tagen war dem Namen des Herrn noch kein Haus gebaut worden. Die Menschen opferten dort dem Herrn und nicht den Götzen, aber sie opferten auf den Höhen, weil der Tempel in Jerusalem, wo der Herr seinen Namen wohnen lassen würde, noch nicht fertig war. Im nächsten Vers finden wir einen interessanten Vergleich zwischen Salomo und David. Und das ist sehr, sehr aufschlussreich. Vers 3. Und Salomo liebte den Herrn, sodass er in den Ordnungen seines Vaters David lebte. Jedoch brachte er auf den Höhen Schlachtopfer und Rauchopfer dar. Das war der Unterschied zwischen den beiden. David hat das nie getan, Salomo schon. Und in gewisser Hinsicht war diese Schwäche für Salomos Niedergang verantwortlich. Betrachten wir im Gegensatz dazu kurz 2. Chronik 1, 3 bis 4. Das ist die Zeit vor dem Bau des Tempels, als Salomo König wurde. Hier heißt es, und sie, Salomo und die ganze Versammlung mit ihm, gingen zu der Höhe, die bei Gibeon war, denn dort war das Begegnungszelt Gottes, das Mose, der Knecht des Herrn, in der Wüste gemacht hatte. Gibeon war nicht Jerusalem. Vers 4. Die Lade Gottes jedoch hatte David von Kirjat Jearim heraufgebracht an die Stelle, die David für sie hergerichtet hatte, denn er hatte ihr in Jerusalem ein Zelt aufgeschlagen. David hatte begriffen, dass Gott Jerusalem zur Stätte der Anbetung machen wollte. Und als er die Bundeslade von den Philistern zurückholte, brachte er sie nicht nach Gibeon, sondern nach Jerusalem, wo er einen Platz für sie vorbereitet hatte. Wir lesen davon auch in 2. Samuel 6, 15 bis 17. Hier wird beschrieben, wie David die Bundeslade von den Philistern zurückbrachte. So brachten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall. Und es geschah, als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, schaute Michal, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Als sie nun den König David vor dem Herrn hüpfen und tanzen sah, da verachtete sie ihn in ihrem Herzen. Das war ein Fehler. Und sie brachten die Lade des Herrn hinein und stellten sie an ihre Stelle in die Mitte des Zeltes, das David für sie aufgeschlagen hatte. Das war nicht das Zelt des Mose. Und David brachte Brandopfer und Heilsopfer vor dem Herrn dar. David opferte also an der Stätte, die Gott festgelegt hatte. Versteht ihr? Das Zelt des Mose war nicht da. Der Tempel war noch nicht gebaut worden, doch David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, sagte, hier ist der Ort, an dem ich Gott anbeten werde. Sein Sohn Salomo tat es ihm in vielen Dingen gleich, doch in einem Punkt wich er von David ab. Als es noch keinen Tempel gab, betete er auf den Höhen an. Wenn ihr euch Salomos Leben näher ansieht, werdet ihr feststellen, dass dies später eine regelrechte Sucht von ihm wurde. Wenn man erst einmal ein klein wenig vom Weg Gottes abgewichen ist, kommt man mit jedem Schritt weiter davon weg. 1. Könige 11,7: Damals baute Salomo eine Höhe für Chemosh, das Scheusal der Moabiter, auf dem Berg, der Jerusalem gegenüberliegt, das ist der Ölberg, und für Moloch, das Scheusal der Söhne Ammon. Ebenso machte er es für all seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern Rauchopfer und Schlachtopfer darbrachten. Da wurde der Herr zornig über Salomo, weil er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm in dieser Sache geboten hatte, nicht anderen Göttern nachzufolgen. Aber er hatte nicht beachtet, was der Herr ihm geboten hatte. Ich bin mir sicher, dass ihr inzwischen verstanden habt, dass die Sache mit diesen Höhen für Gott von immenser Bedeutung ist. Wenn man sich die Geschichte der Könige weiter ansieht, stellt man fest, dass sich die Rückkehr zu den falschen Praktiken der Kanaaniter in ermüdender Weise wiederholt. Ihr wisst, dass das Reich nach Salomo geteilt wurde. Jerobeam bekam das Nordreich, Rehabeam das Südreich. Beide hatten ihre Höhen. 1. Könige 12, 31, 32. Auch baute er, Jerobeam, Höhenheiligtümer und machte Priester aus dem gesamten Volk, die nicht von den Söhnen Levi waren. Er opferte auf den Höhen und ernannte Priester, so steht es hier. Rehabeam, der Sohn Salomos und König des Südreichs Juda, betete auch auf den Höhen an. 1. Könige 14, 21 bis 23. Und Rehabeam, der Sohn Salomos, war König in Juda. Und Juda tat, was böse war in den Augen des Herrn, und sie reizten ihn zur Eifersucht durch ihre Sünden, die sie begingen, mehr als alles, was ihre Väter getan hatten. Und auch sie bauten sich Höhen und Gedenksteine und geweihte Pfähle auf jedem hohen Hügel und unter jedem grünen Baum. Seht ihr, dieser Satz zieht sich wie der Refrain eines Lieds durch das ganze Buch, und so geht es die ganze Zeit weiter. Nach Rehabeam machte Gott dessen Sohn Asa zum König. Er war ein gerechter König. Wir lesen über Asa in 1. Könige 15, 9 folgende. Und im 20. Jahr Jerobeams, des Königs von Israel, wurde Asa König über Juda. Und Asa tat, was recht war in den Augen des Herrn. In Vers 12 schafft er die Tempelhure aus dem Land und tut alle Götzen weg, die sein Vater gemacht hatte. Doch in Vers 14 heißt es, die Höhen aber wurden nicht beseitigt. Er kam sehr weit mit seiner Reform, brachte sie jedoch nicht zu Ende. Er stellte die Anbetung des wahren Gottes, des Herrn, wieder her, aber nicht den richtigen Ort der Anbetung. Das zieht sich wie ein Refrain durch 1. und 2. Könige. Er tat, was recht war in den Augen des Herrn, doch die Höhen wurden nicht beseitigt. Wir brauchen nicht alle Stellen nachzuschlagen, es ändert sich nichts. Nach Asa kam Josaphat. Dieser war auch ein gerechter König, er schaffte den Götzendienst ab, er stellte die wahre Anbetung Jahwes wieder her, doch die Höhen wurden nicht beseitigt. Dann kam Amasia, der auch eine wahre Anbetung, die wahre Anbetung Jahwes wiederherstellte, doch die Höhen wurden nicht beseitigt. Nach ihm kam Asaria, auch genannt Usia. Er bewahrte die wahre Anbetung Jahwes, doch die Höhen wurden nicht beseitigt. Nach ihm kam Jotham, der auch die wahre Anbetung Jahwes bewahrte, doch die Höhen wurden nicht beseitigt. Seht ihr diese Mischung aus richtig und falsch? Im Gegensatz zu denen, die sich den Götzen zuwandten, beteten sie den wahren Gott an. Doch sie beteten den wahren Gott an Stätten an, die der Götzenanbetung geweiht waren. Die Reform war immer nur Stückwerk. Sie schafften die Götzen weg, entzogen der falschen Anbetung jedoch nicht die Grundlage. Wenn man diese 6 Könige betrachtet, ich nenne sie gleich nochmal, sieht man, dass sie alle mit ihren Reformen immer nur ein Stück weit kamen. Sie schafften den Götzendienst ab, verboten jedoch nicht die Nutzung der Stätten, wo die Götzen angebetet worden waren. Und Gott sagt über jeden einzelnen dieser Könige, doch die Höhen wurden nicht beseitigt. Die Könige waren Asa, Josaphat, Joasch, Amasia, Azaria und Jotham. Nach ihnen kam Ahas. Und Ahas betete wieder unverblümt Götzen an. Das lesen wir in 2. Könige 16. Lesen wir kurz, was es hier über Ahas heißt. Er war so übel wie kaum ein anderer. 2. Könige 16, 3-4. Er, Ahas, ging auf dem Weg der Könige von Israel. Er ließ sogar seinen Sohn durchs Feuer gehen. Das heißt, er brachte seinen Sohn lebendig im Ofen als Opfer dar. Nach den Gräueln der Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israels vertrieben hatte. Und er brachte Schlachtopfer und Rauchopfer dar auf den Höhen und auf den Hügeln und unter jedem grünen Baum. Diese Wiederholung ist vielleicht etwas ermüdend, doch so prägt sich uns der entscheidende Punkt ein. Nicht jede Wahrheit der Bibel wird uns in einer einfachen kategorischen Aussage präsentiert. Viele Wahrheiten der Bibel stecken in bestimmten Mustern, die immer und immer wieder wiederholt werden und aus denen wir unter Anleitung Gottes unsere Lektionen ableiten sollen. Dann ein Wort zum Nordreich, das durch die Assyrer in Gefangenschaft geriet. 2. Könige 17 zählt alle Sünden auf, die dazu führten, dass das Nordreich in Gefangenschaft geriet. Ich lese kurz, was in 2. Könige 17, 9-11 steht. Und die Söhne Israel, das ist das Nordreich, ersannen gegen den Herrn, ihren Gott, Dinge, die nicht recht waren. Und sie bauten sich Höhen in all ihren Städten, vom Wachturm bis zur befestigten Stadt. Und sie errichteten sich Gedenksteine und geweihte Pfähle auf jedem hohen Hügel und unter jedem grünen Baum. Und sie brachten dort auf allen Höhen Rauchopfer dar, wie die Nationen, die der Herr vor ihnen gefangen weggeführt hatte. Und sie taten böse Dinge, um den Herrn zum Zorn zu reizen. Erkennt ihr, dass diese Höhen ein zentraler Streitpunkt zwischen Gott und seinem Volk waren? Im Grunde wird das Verhalten jedes Königs danach bewertet, wie er sich in Bezug auf die Höhen verhielt. Gott achtete genau auf diesen Punkt im Leben und in der Regentschaft jedes Königs. Wie verhält er sich in Bezug auf die Höhen? Das war die entscheidende Frage. Dann, gegen Ende der Geschichte Judas, also des Südreichs, kamen 2 Könige, die taten, worauf Gott gewartet hatte. Hiskia und Josia. zwei außergewöhnlich gerechte Könige. Wir lesen über Hiskia in 2. Könige 18, 3 bis 5. Und er, Hiskia, tat, was recht war in den Augen des Herrn nach allem, was sein Vater David getan hatte. Ihr erinnert euch, dass David nie auf die Höhen gegangen war und in diesem Punkt hat es bislang keiner seiner Söhne geschafft, es ihm gleich zu tun. Er, Hiskia, beseitigte die Höhen und zertrümmerte die Gedenksteine und rottete die geweihten Pfähle aus und schlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte, in Stücke. Vers 5, er vertraute auf den Herrn, den Gott Israels, und nach ihm hat es seinesgleichen nicht gegeben unter allen Königen von Juda, noch unter denen, die vor ihm waren. Was war das Herausragende an Hiskia? Wodurch verdiente er sich dieses besondere Lob in dieser Bibelstelle? Er beseitigte die Höhen. Hiskias Sohn Manasse war eine einzige Katastrophe. Er wurde der vielleicht übelste König aller Könige Judas überhaupt. Nebenbei bemerkt, da Gott sein Gebet erhörte, durfte Hiskia auf wunderbare Weise 15 Jahre länger leben. Als er starb, war sein Sohn Manasse 12. Das heißt, dass Manasse in diesen zusätzlichen 15 Jahren geboren wurde, daraus lernen wir, dass wir genau darauf achten sollten, wie wir mit zusätzlicher Zeit umgehen, die Gott uns schenkt. Ich frage mich manchmal, ob Hiskia noch einmal um diese 15 Jahre gebeten hätte, wenn er noch einmal die Wahl gehabt hätte. Denn wenn er diese 15 Jahre nicht bekommen hätte, hätte er auch Manasse nicht bekommen. Lesen wir kurz, was es über Manasse heißt. 2. Könige 21, 3. Und er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia vernichtet hatte. Und er richtete Altäre für den Baal und machte einen geweihten Pfahl, wie ihn Ahab, der König von Israel, gemacht hatte. Und er warf sich nieder vor dem ganzen Heer des Himmels und diente ihnen. Die Bibel sagt, kein anderer der Könige Judas wäre so schlecht und übel gewesen wie Manasse. Doch auf erstaunliche Weise kehrte er um und Gott vergab ihm. Wir können an dieser Stelle nicht darauf eingehen, doch die Geschichte bezeugt es. Der schlimmste König überhaupt. Und dennoch bekam er infolge seiner Buße Vergebung von Gott. Auf Manasse folgte wieder ein gerechter König, Josia. Josia tat auch wieder, was Gott wollte. Wir greifen nur kurz einige Aussagen aus 2. Könige 23 heraus. Vers 5. Und er machte den Götzenpriestern ein Ende, die die Könige von Juda eingesetzt hatten und die auf den Höhen in den Städten von Juda und in der Umgebung von Jerusalem Rauchopfer darbrachten. Vers 8, und er ließ alle Priester aus den Städten Judas kommen und machte die Höhen unrein, wo die Priester Rauchopfer dargebracht hatten. Vers 13, und der König machte die Höhen unrein, die vor Jerusalem zur Rechten des Berges des Verderbens waren. Er führte einen regelrechten Krieg gegen die Höhen. Vers 15, auch den Altar, der in Bethel war, die Höhe, die Jerobeam, der Sohn des Nebat, gemacht hatte, der Israel zur Sünde verführt hatte, auch diesen Altar und die Höhe riss er nieder. Wir brauchen nicht weiterzulesen. Die Tatsache, dass er die Höhen beseitigte, unterschied ihn von den anderen und zeichnete ihn als außerordentlich gerechten König aus. Die meisten Könige Judas beteten zwar den wahren Gott an, beseitigten jedoch nicht die Stätten der Götzenanbetung. Sie ließen es zu, dass das Volk den wahren Gott auf der falschen Grundlage an der falschen Stätte anbetete. Nun, all das finden wir in der Geschichte Israels. Hat uns das irgendetwas zu sagen? Ich glaube schon. Ich glaube, Gott hat es mir gezeigt. 5 Jahre lang lag das Thema bei den Akten, doch dann holte Gott es wieder hervor. Es geht um die Frage, auf welcher Grundlage können wir dem wahren Gott wohlgefällige Anbetung darbringen? Auf welcher Grundlage sollen wir zu ihm kommen? Was ist die Stätte der Anbetung? Sind wir wie jene Israeliten, die an Stätten der Götzenverehrung anbeten, auch wenn sie den wahren Gott anbeten? Oder sind wir wie David, Hiskia und Josia, die die Höhen verschmähten und Gott nur dort anbeteten, wo Gott selbst es verfügt hatte? Ich wiederhole die entscheidende Frage. Was ist dem Neuen Testament zufolge die Grundlage wahrer Anbetung? Die Grundlage einer Anbetung, die Gott wohlgefällig ist. Mit anderen Worten, was ist die neutestamentliche Entsprechung zur alttestamentlichen Anbetung Gottes an der von ihm verfügten Stätte, wo er seinen Namen wohnen ließ? Im Alten Testament war das Jerusalem. Ich glaube, dass wir die Antwort auf diese Frage in einem einzigen Vers finden, Matthäus 18, 20. Das ist der Punkt, wo die praktische Anwendung auf unser Leben anfängt. Einiges von dem, was ich zu sagen habe, mag vielleicht kontrovers erscheinen. Es ist zwar nie mein Ziel, kontrovers zu sein, doch irgendwie komme ich scheinbar nie darum herum. Kaum habe ich eine Kontroverse hinter mir, wartet schon die nächste. Schließlich hatten wir doch erst die Sache mit den Dämonen, und ich sage euch eins, wo auch immer ich Dämonen begegne, verjage ich sie. Seit ich das letzte Mal hier war, durfte ich miterleben, wie Hunderttausende von Dämonen durch die Kraft des Namens Jesu besiegt wurden. Und das ist keine Übertreibung. Matthäus 18,20. Ich lese die New King James Version und dann die Prince Version. Jemand fragte mich mal, ob es die auch in geschriebener Form gäbe. Die Antwort lautet nein. Fragt mich nicht danach. Das ist lediglich meine eigene Stegreifübersetzung. Ich sagte ja einigen von euch, dass ich mit 10 anfing, Griechisch zu lernen und es dann 15 Jahre lang ununterbrochen studierte. Ich habe die Qualifikation, es an der Universität zu lehren. Das heißt nicht, dass ich immer Recht habe, aber es gibt mir das Recht auf meine eigene Meinung. Nun also die Schriftstelle. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Nun eine etwas wörtlichere Übersetzung. Das Wort, das hiermit versammelt wiedergegeben wird, bedeutet wörtlich zusammengeführt werden. Es ist das griechische Wort ago, das griechische Standardwort für führen oder leiten. Das ist dasselbe Wort wie in so viele vom Geist des Herrn geleitet werden. Es heißt also eigentlich, wo zwei oder drei zusammengeführt worden sind, das Verb steht im Perfekt. Die Präposition lautet nicht in, sondern in etwas hinein. Also heißt es, wo zwei oder drei in meinem Namen hinein zusammengeführt worden sind, da bin ich in ihrer Mitte. Ich glaube, der Herr hat Israel nie eine Begegnung mit ihm auf den Hügeln oder Höhen verheißen. Vielmehr sagte er, wenn ihr an den Ort kommt, wo ich meinen Namen niedergelegt habe, werde ich da sein. Dieser einfache Text wirft natürlich viele Fragen auf. Wenn wir sagen, wo zwei oder drei zusammengeführt worden sind, dann stellt sich die Frage, wer hat sie zusammengeführt? Die Antwort ist klar. Lesen wir nur Römer 8,14. Denn so viele regelmäßig durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Das ist eine Schlüsselstelle. Wie wirst du ein kleines Baby, ein kleines Kind des Herrn? Indem du durch den Geist Gottes wiedergeboren wirst. Doch um Reife zu erlangen, um ein reifer Sohn zu werden, musst du dich regelmäßig vom Geist Gottes leiten lassen. Millionen von Christen, die wiedergeboren sind, haben keine Ahnung, wie man dich vom Heiligen Geist leiten lässt. Das hat zur Folge, dass sie immer Kinder bleiben und keine geistliche Reife erlangen können. Der einzige Weg zur geistlichen Reife ist Römer 8,14. Denn so viele regelmäßig durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Reife Söhne und nicht Kinder. Ich habe schon vor Versammlungen so groß wie diese und noch größer gepredigt, vor Leuten wie euch, die gerettet, im Geist getauft und, in Anführungszeichen, voll des Geistes waren, wenn ihr diese Formulierung verwenden wollt. Und ich fragte, wie viele von euch haben schon einmal eine Predigt darüber gehört, wie man im Geist Gottes wiedergeboren wird? Und fast jeder hebt die Hand. Dann frage ich, wie viele von euch haben schon einmal eine Predigt darüber gehört, wie man sich regelmäßig vom Geist Gottes leiten lässt? Gebt ihr mir nun eine Antwort. Denkt kurz darüber nach. Wie viele von euch haben schon einmal eine Predigt gehört, in der es ganz konkret darum ging, wie man sich vom Geist Gottes leiten lässt? Hebt bitte die Hand. Das sind weniger als 10% und ihr liegt damit im Durchschnitt. Das ist eines der größten Probleme der charismatischen Bewegung. Jeder redet über den Heiligen Geist, doch kaum einer weiß, wie man sich vom Heiligen Geist leiten lässt. Wir kehren immer wieder zu unseren kleinen persönlichen Ritualen und unseren privaten Regeln zurück. Und damit gehen wir, ohne es zu wissen, zu den Höhen zurück. Nun zurück zu Matthäus 18,20, wo zwei oder drei von wem zusammengeführt worden sind? Vom Geist Gottes. Versteht ihr? Ihr könnt nicht einerseits den Heiligen Geist links liegen lassen und andererseits Resultate erwarten. Glaubt ihr, dass der Herr an jedem Treffen der Diakone einer Gemeinde teilnimmt?